Die Schlüssel der Sixtinischen Kapelle wird von uns aufbewahrt und da muss man am Abend den Umschlag unterschreiben, quittieren, dass wir den bekommen haben.
Der Schlüsselmoment im Konklave, den hier der ehemalige Schweizer Gardist Matthias beschreibt. Der Schlüssel ist ja zentral im Konklave oder cum clave, wie es auf Latein heißt, übersetzt also mit dem Schlüssel.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl.
Übermorgen wird es soweit sein. Die aktuell wohl 133 Kardinäle werden sich vor den Augen der Schweizer Gardisten in der Sixtinischen Kapelle selber einschließen, um in völliger Abgeschiedenheit dann zu wählen, den neuen Papst. Die Sixtiner schauen wir uns heute genauer an. Außerdem fragen wir, warum der Schornstein zu jedem Konklave wieder neu aufgebaut wird und der Blick in die USA auf Kardinal McElroy und gleich als erstes auf Donald Trump und sein Aufregerbild im Papst-Outfit.
Wir sind Tobias und Susanne, Journalisten von domradio.de und liefern euch die Hintergründe und Geschichten rund um das Konklave.
So, dann machen wir erstmal ein Update. Es ging an diesem Wochenende vor allem durch die sozialen Medien. Ein Meme, ein KI-Bild von Donald Trump als Papst, ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt der Rede wert. Ist auch nicht das erste, das ich gesehen habe. Aber dieses Bild kommt vom öffentlichen Truth Social Account des Weißen Hauses. Also ist kein Spaß von irgendeinem User, sondern der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika maßt sich an, der nächste Papst zu sein.
Es ist in Wahrheit auch nicht nur undenkbar, sondern nach Kirchenrecht total ausgeschlossen. Ein Kandidat muss nämlich ledig und katholisch sein. Beides erfüllt Donald Trump nicht. Ja. Aber die Tragweite von einem solchen Meme ist nicht zu unterschätzen. Dazu holen wir direkt unseren Domradio-Chefredakteur Renato dazu, aktuell für uns in Rom. Renato, was hältst du denn persönlich vom Bild, das Trump als Papst zeigt?
Das Ding ist halt, dass das das Staatsoberhaupt des immer noch mächtigsten Staates der Welt ist und, wie ihr es gerade gesagt habt, das über die offiziellen Kanäle der US-Regierung gegangen ist. Und es ist sowieso absolutes No-Go, dass sich die Politik einmischt in die Diskussion darum, wer neuer Papst wird. Und wenn das zudem dann auch noch so als Gag dann gemacht wird, das stößt halt einigen Leuten nicht wirklich gut auf im Moment.
Es gibt einige Reaktionen auf dieses Bild, Renate, zum Beispiel aus den USA.
Ja, und das ist ziemlich spannend. Also es gibt verschiedene Bischöfe. Ein Bischof aus Illinois hat gesagt, er fordert eine Entschuldigung vom Präsidenten, und Kardinal Dolan aus New York, was so quasi alter Freund von Trump ist, weil die halt in der gleichen Stadt aktiv gewesen sind, sagt, das ist eine Beleidigung für den katholischen Glauben. Und das ist insofern spannend, weil früher waren die US-Bischöfe ganz dicke mit Trump und den Republikanern. Also unter Joe Biden waren die sehr kritisch gegenüber Biden eingestellt und haben als Trump als den Verteidiger der katholischen Werte betrachtet. Und das ist seit ein paar Monaten schon am Bröckeln, auch durch Vizepräsident J.D. Vance, was da abgeht. Der war ja auch einer der letzten Besucher bei Franziskus. Und dass jetzt die Bischöfe aktiv den Präsidenten kritisieren, das zeigt einen spannenden Wandel da in der US-Politik.
Sind wegen dieser Entgleisung die US-Amerikaner raus? Können wir am Ende dieser Episode noch draufschauen. Wir stellen nämlich mit dir, Renato, einen weiteren möglichen Kandidaten vor. Kardinal Robert Walter McElroy aus Washington.
Von dem kurzen Ausflug nach Washington dann jetzt wieder zurück nach Rom zur Sixtina. Kein anderer Raum steht so sinnbildlich für die Verbindung von Glauben, Kunst und Macht wie dieser, nämlich die Sixtinische Kapelle. Und im Konklave wird daraus ein ganz eigener Kosmos, ganz abgeschottet, streng geheim und ganz mystisch.
Da interessiert uns natürlich jedes noch so kleine Detail, das wir über diese geheime Wahl in Erfahrung bringen können.
Matthias Giger war unter Johannes Paul II. Schweizer Gardist und noch im Dienst, als Benedikt XVI. Gewählt wurde. Er war also auch bei einem Konklave dabei.
Wenn der Einzug der Kardinäle ist, dann ist der Kommandant in der Sixtinischen Kapelle in der großen Gala-Uniform und ein Ehrenpikett der Schweizer Gardisten, etwa so 15 Mann stehen dann in der Sala Regia, noch 3-4 weitere.
Und diese Sala Regia ist der Ehrensalon im Apostolischen Palast. Von da aus kommt man dann in die Sixtinische Kapelle. Und, Tobi, das war mir gar nicht klar, die Kardinäle werden bis genau dorthin von der Schweizer Garde begleitet, aber auch nicht weiter.
Ja, die Kardinäle schließen sich nämlich selber ein. Aber wer hat dann die Schlüsselgewalt? Die Schweizer.
Die Kardinäle, die leihen sich den Schlüssel, sagt Matthias aus der Schweiz.
Die Schlüssel der Sixtinischen Kapelle wird von uns aufbewahrt und da muss man am Abend den Umschlag unterschreiben, quittieren, dass wir den bekommen haben und am Morgen geben wir dem Aufsichtspersonal für die Sixtinische Kapelle den Schlüssel heraus und die drei Jungs sind da berechtigt, diesen Schlüssel in Empfang zu nehmen.
Was ich auch spannend finde, die Handwerker, die alles für das Konklave in der Sixtinischen Kapelle vorbereiten, die werden gar nicht überwacht von der Schweizer Garde.
Die Schweizer Garde ist zwar für die Sicherheit zuständig, man kennt die Leute aber schon jahrelang und dann ist das wohl irgendwie eher so ein ungezwungenes Nebeneinander statt eines Bewachens.
Dadurch kommen die Vatikan-internen Mitarbeiter, Bauarbeiter, Schreiner, Schneiderin und bearbeiten dann die Hölzer und Stoffe, die für den Aufbau für die Sixtina gebraucht werden, in der Sala Reccia. Man schaut dazu, man kann da über die Schulter schauen, ein Gespräch führen, Kaffee trinken und dabei sein, wenn was Spezielles geschieht in diesen Räumlichkeiten.
Ja, das klingt irgendwie sehr entspannt, so wie auch unser Ex-Schweizer Gardist Matthias. Und jetzt sprechen wir aber die ganze Zeit über diese berühmte Sixtinische Kapelle. Und vielleicht sollten wir nochmal kurz erklären, um was genau es sich dabei handelt. Kapelle klingt nach einem kleinen Räumchen, ist es aber nicht.
Nee, das trifft es ganz und gar nicht. Das Gebäude ist nämlich fast 40 Meter lang und über 20 Meter hoch. Ich habe da schon selber drin gestanden.
Auch das wie ist, ich als Messdiener?
Ja, nein, nicht als Messdienerin, nein, nein. Aber das ist ein wahnsinnig beeindruckendes Bauwerk. Die Kapelle, die stammt aus dem 15. Jahrhundert. Papst Sixtus IV. Hat damals in Auftrag gegeben, die zu bauen, daher auch der Name Sixtina. Und sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Petersdom. Also da kann man wirklich rüberspazieren.
Aber 40 Meter lang, über 20 Meter hoch, das entspricht ungefähr den Maßen des Salomonischen Tempels in Jerusalem. Und das ist natürlich Absicht. Symbolik spielt im Vatikan natürlich eine große Rolle.
Ja, und dann diese weltberühmte Decke da drin.
Ja.
Michelangelo hat sie Anfang des 16. Jahrhunderts gemalt. Diese berühmte Fingerberührung, die kennt ja wirklich jeder.
Die berühmte Fingerberührung. Du kannst mir jetzt den Finger geben.
Aber nicht ganz. Nicht ganz.
Ach so,
die haben
nicht
sich
ganz.
Nicht berührt.
Ah, ja, okay. Das ist auf jeden Fall die Erschaffung Adams. Da wird gezeigt, wie Gott mit ausgestrecktem Finger Adam zum Leben erweckt.
Angeblich wollte Michelangelo diesen Auftrag damals gar nicht, weil er nämlich meinte, er sei eher ein Bildhauer. Und an seinen Vater soll er damals sogar geschrieben haben, ich bin kein Maler, hier geht's mir schlecht.
Aber trotzdem hat er später auch noch das riesige jüngste Gericht über dem Altar gemalt.
Ja, er war vermutlich jung und brauchte das Geld. So, aber zurück zur Sixtina. Die haben wir jetzt wieder vor Augen. Bleibt die Frage, warum die Kardinäle sich genau dahin immer zurückziehen, wenn ein neuer Papst gesucht wird.
Ja. Ja, das haben wir unseren ausgewiesenen Vatikanexperten Ulrich Nersinger gefragt.
Die Sixtinische Kapelle macht natürlich vieles besonders. Also sie ist natürlich ein Kunstwerk, also prima Klasse, erster Klasse, Michelangelo, andere Künstler haben in ihr gewirkt. Sie ist also wirklich ein Highlight der Kultur. Das macht sie natürlich ganz besonders, aber sie ist natürlich auch schon sehr früh der Wahlort für die neuen Päpste geworden. Also das ist also schon eine sehr, sehr weit zurückgehende Tradition.
Tradition ist auch, dass die Sixtina für jedes Konklave umgebaut wird.
Erstmal rücken Handwerker an, die bauen Tische, Stühle, eine moderne Lüftung. Thema Störsender hatten wir auch schon in der Episode von gestern. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören natürlich.
Aber es gibt ja auch so viele Kleinigkeiten, an die wir gar nicht denken. Ulrich Nersinger sagt, dass manches auch wirklich vereinfacht wurde.
Das heißt zum Beispiel, der Boden der Kapelle muss erhöht werden. Es müssen Vorrichtungen eingebaut werden, die also einen bequemen Sitz der Kardinäle ermöglichen. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Früher musste man ja für jeden Kardinal einen Sitz mit einem Baldachin aufbauen. Das war also dann noch komplizierter. Das ist heute etwas einfacher. Schwieriger wird es heute natürlich durch die große Anzahl der Kardinäle.
Nämlich 133 nach aktuellem Stand. Und wenn dann gewählt worden ist, dann muss ja die Info nach draußen gelangen, ob die Wahl erfolgreich war oder nicht.
Und für dieses Prozedere gibt es zwei Öfen in der Sixtina. In dem einen werden die Wahlzettel und Notizen verbrannt.
Und in dem anderen Ofen wird dann der Rauch gefärbt mit einer Patrone, weiß oder Patrone schwarz. Weiß natürlich für den Fall, dass es einen neuen Papst gibt.
Aber wichtige Info, von der wir hoffen, dass es stimmt. Es wird wohl nicht nach jedem erfolglosen Wahlgang der Ofen angeworfen.
Nee, genau. Es gibt nicht jedes Mal schwarzen Rauch. Das heißt, dass es am Mittwoch nur einen Wahlgang geben wird, am Nachmittag in dem Fall. Danach jeden Vormittag und jeden Nachmittag jeweils zwei Wahlgänge. Und wenn die Kardinäle zum Beispiel am Donnerstag beim ersten Wahlgang kein Ergebnis erzielen, dann wird erstmal weitergewählt. Und nach dem zweiten Wahlgang erst werden dann der oder die Öfen angeschmissen, damit der Rauch aufsteigt.
Ulrich Nersinger sagt, dass man, um ganz eindeutig zu sein, mittlerweile neben dem Rauch noch ein anderes Zeichen gibt.
Wir haben ja oft gehabt bei den vergangenen Konklaven, dass man nicht genau eruieren konnte, ist das nun weiß, ist das grau, ist das schwarz. Manchmal hat der Rauch ja auch in der Farbe innerhalb weniger Sekunden gewechselt. Also da wollte man doch eine Sicherheit einschieben und das sind halt die Glocken.
Die Glocken läuten aber nur, wenn wir einen Papst haben, ansonsten bleiben sie stumm. Und Matthias, der ehemalige Schweizer Gardist, hat mir erzählt, dass bei Benedikt im Jahr 2005 die Glocken nicht läuteten. Es wurde also gerätselt, ist der Rauch nur weiß oder ist er doch schwarz, denn wir hören ja die Glocken nicht. Erst ein paar Minuten später läuteten sie, aber nur, weil es die volle Stunde war. So, Matthias kennt auch die Hintergründe, hat er gesagt. Die zuständige Person, die für das Glockenläuten zuständig war, war im Feierabend.
Also ganz, ganz profan. Ja, und dann war es auch nur Zufall, ja, dass die Glocken läuteten, weil es ja gerade 18 Uhr war.
Genau, oder? Ganz automatisch.
Ja, was mir auch nicht klar war, der Kamin auf der Sixtina, der wird extra für das Konklave aufgebaut. Danach kommt der Kamin dann wieder runter.
Ziemliche Arbeit, ne? Papst stirbt, Kamin kommt drauf, Papst gewählt, Kamin wieder runter. Aber unser Experte Ulrich Nersinger ist da ganz klar.
Ja, ich denke, man kann einen Kamin und einen Ofen kann man schlecht in einem Kunstwerk einbauen, denn die Sixtina ist ja ein Kunstwerk von außergewöhnlicher Bedeutung. Also das sähe doch etwas seltsam aus, wenn da ständig ein Ofen und ein Kamin stehen würde.
Ja, ist alles schon sehr, sehr besonders rund ums Konklave. Und den Knaller finde ich ja, wenn dann mal was schief läuft, da kriegt man das trotzdem nicht wirklich mit. Man muss schon sehr genau hinschauen.
Ja, unser Ex-Schweizer Gardist Matthias, der war ja beim Konklave 2005 dabei und da hat er mir so eine Geschichte erzählt, als Benedikt der 16. sich erstmals der Öffentlichkeit präsentierte.
Dann sieht man, dass der Papst Benedikt der 16. auf den Balkon tritt und nicht gleich beginnt zu sprechen, sondern einen kleinen Moment wartet. Man sieht auch, seine Augen sind fixiert auf irgendeinen Punkt. Dann hört man irgendwie jemanden rufen, relativ leise, aber es muss laut gewesen sein. Die Schweizer Garde kam leicht zu spät auf den Petersplatz mit der Vatikan-Polizei-Musik, waren irgendwie aus einem Grund leicht zu spät.
Vielleicht hat sich die Garde damals einfach dem Schweizer Sprechtempo angepasst und ist halt einfach ein bisschen langsamer.
Das war jetzt böse, Susi. Aber Pannen gibt es auch schon mal in der Sixtina, sagt Ulrich Nersinger.
Es sollen immer wieder Wanzen gefunden worden sein. Einmal hat man auch eine Leitung gefunden. Diese Leitung war von Radio Vatikan. Die war nicht für Spionagezwecke gedacht. Die sollte eigentlich dann für Übertragungen schon gelegt sein. Und man hat das wieder entfernt.
Also, naja, eher eine Panne Light, nichts großartig Schlimmes. Und zum Abschluss dieser 15. Episode kommen wir noch zum Kandidatencheck mit domradio.de-Chefredakteur Renardo. Und jetzt fällt mir ein, Renardo, du hattest uns für gestern ja noch einen Papstwitz angekündigt, den haben wir ganz vergessen.
Ich gestehe, den habe ich 2014 aus einer US-Comedy-Show geklaut, weil 2014, ihr werdet euch vielleicht erinnern, war die Heiligsprechung von zwei Päpsten, von Johannes Paul II. Und Johannes dem 23. Das war in dieser skurrilen Zeit, als ja nicht bloß Franziskus im Vatikan gelebt hat, sondern der in Anführungsstrichen Rentnerpapst Benedikt war auch bei zwei, drei offiziellen Veranstaltungen mit dabei. Das heißt, als diese zwei Päpste heilig gesprochen wurden, waren der amtierte und der emeritierte Papst auch noch dabei. Und das muss für Benedikt vielleicht ein bisschen blöd gewesen sein. Ist nicht häufig, dass man der viertbeliebteste Papst im Raum ist.
Okay.
So, haben wir das auch geklärt. Ein Witz, der lange Erklärung braucht. Schauen wir auf die Kandidaten. Gestern haben wir Kardinal Erdőjä aus Ungarn vorgestellt. Ein Quotenkonservativer, so klang es bei dir durch zumindest gestern, Renato. Heute wechseln wir wieder den Kontinent. Nordamerika, Robert Walter McElroy ist der Kardinal von Washington. Papstwähler, Papstkandidat, Fragezeichen. Auf jeden Fall wird der Kardinal Bob genannt. Klingt schon mal sympathisch.
Genau, der hat sich immer Bischof Bob nennen lassen und dann wurde er irgendwann mal von Journalisten gefragt nach der Kardinalsernennung, wie sollen wir sie denn jetzt nennen? Ja, er nennt mich einfach Kardinal Bob. wenn du sagst Washington, dann stimmt das. Allerdings ist er da erst seit ein paar Wochen. Der wurde im März erst eingeführt. Bis dahin war der Bischof von San Diego, Kalifornien, direkt an der mexikanischen Grenze und das sagt auch einiges über seine Schwerpunkte aus. Es ist jemand, der sich sehr in der Flüchtlingspolitik engagiert hat und auch ein sehr ausgesprochener Kritiker von Donald Trump und den Republikanern gewesen ist und in diesem Kontext auch Kritiker seiner eigenen Bischofskonferenz. Unter Joe Biden war es so, die Bischöfe haben Biden so kritisch gesehen, dass sie ihm und anderen Politikern mitunter die Kommunion verwehren wollten, mit dem Argument, wenn ihr euch für Abtreibung einsetzt, seid ihr unserer Überzeugung nach nicht katholisch und dürft nicht zur Kommunion gehen. Und da hat er sich selber mit seiner eher konservativ eingestellten Bischofskonferenz verkracht. Und der Hammer ist jetzt, dass noch Papst Franziskus gesagt hat, wenn Donald Trump jetzt Präsident von Amerika wird, dann setze ich euch genau den als Erzbischof von Washington dahin. Mhm. Und das ist eine ziemlich deutliche politische Aussage. Wir haben ein paar Sachen so im Moment. Zum Beispiel auch, dass der Papstbotschafter, der Nuntius in den USA, auch zum Kardinal ernannt wurde vor kurzem. Sowas macht man bei solchen politischen Positionen eigentlich auch nicht. Das zeigt so ein bisschen den Konflikt zwischen Vatikan und Amerika und wie die Bischofskonferenz im Moment da auch so ein bisschen gegen die Regierung stellt und ins Wanken gerät.
Kardinal Bob oder Kardinal McElroy, wie er richtig heißt, könnte der denn Papst?
Ich würde sagen, theoretisch ja, weil der halt eben zum Beispiel bei seiner Flüchtlingspolitik sehr auf Linie von Papst Franziskus gewesen ist. Und ich glaube schon, dass es durchaus möglich ist, diese Linie fortzuführen. Das Problem ist, ich halte es eigentlich für relativ ausgeschlossen, dass überhaupt ein Amerikaner Papst wird. Das ist so seit Jahrzehnten schon so ein offenes Geheimnis in diesen Vatikankreisen. USA sind so mächtig, politisch, wirtschaftlich, auf allen Ebenen, mit das einflussreichste Land der Welt. Einen amerikanischen Papst kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen. Und jetzt diese ganze Diskussion rund um dieses Meme mit Trump als Papst, als KI-Bild, das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht.
Mhm. Okay, vielen Dank. Morgen geht's um den nächsten Kandidaten, Rolandas Magrickas.
Ja, spannend. Das ist nämlich der einzige Mensch, den Papst Franziskus mit Namen in seinem Testament erwähnt hat.
Sicherlich auch ein spannender Mann. Ich bin gespannt auf morgen. So, und dann noch ein Wort in eigener Sache. Ihr macht unseren Podcast extrem erfolgreich. Dafür ein dickes Dankeschön fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Aber Konklave ist schließlich auch cool, Ulrich Nersinger.
Ja, natürlich ist das Konklave cool, weil es ein Mega-Event ist und zwar ein Mega-Event von außergewöhnlicher Gestaltung. Man muss bedenken, es gibt kaum auf der Welt ein Geschehen, das so mit Geheimnisvollem verbunden ist, mit Mysterischem, mit Mystischem sogar. Also es gibt ja fast keine Wahl, die so geheim ist.
Schöner kann man es nicht sagen. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt rund um den Papst und das Konklave, dann schreibt uns gerne an studio@domradio.de.
Wir haben hier einen Text, da steht, schreit uns gerne an. So, und wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns gerne mit 5 Sternen, kommentiert und empfehlt uns allen weiter, die sich für die Papstwahl fürs Konklave interessieren könnten. Bis morgen, sagen eure Hosts Susanne und Tobias.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.